Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel.
Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit für uns nehmen und damit für ein Gespräch mit der Konfliktforscherin Professor Nicole Deitelhoff. Die Wissenschaftlerin leitet das Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Riegel.
Wenn man Wissenschaftlerin sein will und möglicherweise auch etwas Erfolg damit haben will, was sind für Sie unverzichtbare Eigenschaften neben natürlich Neugier?
Stimmt, Neugier wäre wahrscheinlich das Erste, was ich genannt hätte, dass man, wenn andere sich schon wegdrehen und zufrieden sind, immer noch ein bisschen tiefer gucken will und immer noch mehr Fragen hat als Antworten. Ich glaube, die anderen Eigenschaften, die mir einfallen würden, sind Geduld. Man muss sozusagen vielleicht so eine gewisse Neigung zum Puzzeln haben und da das richtige Teil zu finden und nicht die Veranlagung haben, das Teil zuzuschneiden, das da reinpasst. Und das Dritte ist vielleicht so eine generelle Vorsicht, dass man immer in Sorge ist, dass man vielleicht nicht richtig liegen könnte oder dass die Ergebnisse, die man hat, vielleicht begrenzter sind, als man das zunächst annimmt und das auch immer mit kommuniziert. Ich glaube, das wären so ein paar der Eigenschaften, die ich für wirklich wichtig halte.
Was ist mit Organisiertheit? Hätte ich mir jetzt auch vorgestellt als wichtige Eigenschaft.
Also wenn ich mir sozusagen meine Kolleginnen und Kollegen anschaue und wenn ich auf mich selbst schaue, dann würde ich immer sagen, Organisiertheit wäre wünschenswert, aber sie ist kein omnipräsentes Merkmal von Forschung.
Über Ihre Wissenschaft von Krieg und Frieden und über einiges mehr, was Ihr Leben sonst ausmacht, darüber reden wir mit Nicole Deitelhoff, unser Gast in dieser Stunde. Ist Ihre Zunft, Frau Deitelhoff, per Definition pazifistisch oder ist das ein hartnäckiges Missverständnis?
Ich würde sagen, das ist so ein hartnäckiges Vorurteil, das sich hält. Wir haben sozusagen historisch gesehen sehr enge Verbindungen auch zur Friedensbewegung gehabt, haben sie teils auch immer noch. Aber das, was wir in der Forschung betreiben, hat dann weniger mit Pazifismus zu tun als mit der Sammlung von Daten und der Erklärung von Konflikten und Fragen der Strategien, wie man sie beenden kann.
Würden Sie dann sagen, dass jetzt seitdem Russland einen Angriffskrieg führt in der Ukraine, vor 2 Jahren hat der ja begonnen, sich Ihr persönlicher Blick auf Krieg und Frieden verändert hat?
Ja, natürlich hat er sich verändert, weil ich ja auch als Bürgerin persönlich betroffen bin. Also ich erinnere mich noch, als ich aufgewacht bin am Morgen des 24. Februar und die Nachrichten gesehen habe und einfach wirklich zutiefst deprimiert war, dass die Zeit des langen Friedens im Grunde genommen vorbei ist und dass meine Kinder vermutlich in einer anderen Welt aufwachsen, in einem anderen Europa, als ich das konnte. Das heißt, es ist schon etwas, wo ich auch in meinen Forschungsthemen mich wieder verändert habe und wieder stärker auf die ganz klassischen Fragen von Frieden und Konflikt geschaut habe, wo ich das vielleicht in den letzten Jahren gar nicht so getan habe, sondern mich mit internationalen Institutionen und ihren Funktionen beschäftigt habe und jetzt wieder im Kern, wenn man so will, im Kerngeschäft tätig bin. Das heißt tatsächlich, versuche zu erklären, was sind die Ursachen von Konflikten, wie verlaufen sie, warum verlaufen sie so und nicht anders und was sind mögliche Auswege.
Es ist ja auch verrückt, dass man Ihnen jetzt wieder die Frage stellt, droht ein dritter Weltkrieg? Das hätten Sie wahrscheinlich auch nicht geglaubt.
Nein, das hätte ich tatsächlich nicht geglaubt. Wir haben eher darüber nachgedacht, wie kann man internationale Institutionen stärken, wie kann man in bestimmten Bereichen Kooperation erzeugen, Klimawandel natürlich das beste Beispiel. Und plötzlich habe ich es mit nuklearer Eskalation zu tun, der Frage nach den Risiken dafür und wie wahrscheinlich es eben in der Tat ist, dass wir zu einem großen Krieg kommen, das heißt ein Krieg zwischen den Großmächten, zwischen NATO und Russland, aber natürlich auch Frage von China, Taiwan und so weiter.
Das heißt, das hat sich also auch so ein bisschen was gewendet, eine Zeitenwende, wenn man so will, in der Friedens- und Konfliktforschung. Ich habe mich manchmal gefragt, ob etwas, was passiert ist, auch so ein bisschen das Problem ist, dass die Zwischentöne verloren gegangen sind. Also man ist entweder für oder gegen und jemand, der sich aus welchen Gründen auch immer beispielsweise gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausspricht, der hat eigentlich schon verloren in bestimmten Kreisen. Also so irgendwie schwarz oder weiß, grau ist im Moment nicht angesagt. gedrückter Eindruck?
Die Grautöne sind nicht angesagt, aber ich würde immer sagen, das hat schon vorher begonnen. Ich glaube, das ist noch eine Folge oder eine Entwicklung, die in der Pandemie eingesetzt hat, in der es um das Für oder Wider von Impfungen ging, Für oder Wider von Maßnahmen, also härteren Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Schon da haben wir dieses Grautöne sind nicht mehr drin erlebt. Und das hat sich dann im Krieg in der Ukraine und jüngst natürlich im Gaza-Krieg einfach genau in der gleichen Form wieder gezeigt. Das sind die Lumpenpazifisten auf der einen Seite, die Kriegstreiber auf der anderen Seite. Und das dazwischen, dass es eben ein Ja-Aber oder Nein-Aber ist, das geht immer mehr verloren.
Würden Sie dann sagen, man muss Krieg führen können für den Frieden? Also das berühmte Wort von der Kriegstüchtigkeit, das viel diskutiert wird in Deutschland, seitdem unser Bundesverteidigungsminister Pistorius das eingebracht hat, das hat was für sich?
Also mit dem Begriff der Kriegstüchtigkeit bin ich nicht besonders glücklich, weil er einfach von der Konnotation her dazu einlädt zu glauben, es ginge darum, dass man aggressiv andere angreifen könnte. Deswegen glaube ich, dass der Begriff der Verteidigungsfähigkeit wichtiger ist. Wir haben einfach Fälle vor uns, in denen wir es mit Aggressoren zu tun haben, denen wir mit Mediation nicht beikommen können, die sich dafür schlicht und einfach nicht interessieren. Und da müssen wir rote Linien ziehen können und müssen deutlich machen, dass sie mit ihren Aggressionen nicht durchkommen. Und dafür müssen wir in der Lage sein, eben auch Abschreckung zu gewährleisten und uns zu verteidigen. Von daher, ja, wir müssen Krieg führen können, wenn er uns aufgezwungen wird. Aber das heißt eben nicht, kriegstüchtig in dem Sinne zu sein, dass wir aggressiv andere angreifen.
Das heißt also, wenn wir es mit Gegenüber zu tun haben, für die militärische Zurückhaltung und Mäßigung kein Wert an sich ist, dann müssen wir auch bereit sein, abzuschrecken. Also, dass diese Kultur der militärischen Zurückhaltung, die wir in Deutschland aus guten Gründen jahrzehntelang gepflegt haben, in so einer Situation nicht mehr greift?
Ganz genau. Also militärische Zurückhaltung ist nach wie vor aus meiner Sicht das Leitbild einer deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Aber es gibt eben Fälle, in denen wir damit auch nicht weiterkommen. Es gibt Fälle, in denen wir einem Gegner gegenüberstehen, der sich dafür überhaupt nicht interessiert, sondern der darauf setzt, dass er uns überrollen kann, dass wir nicht in der Lage sind, ihm Grenzen zu setzen. Und in dieser Situation müssen wir bereit sein und fähig sein, diese Grenzen zu setzen und dann auch vor allen Dingen durchzusetzen.
Entschuldigung, das heißt, in der konkreten Situation des Ukraine-Krieges, wir müssen eigentlich Putin, Moskau, die russische Regierung militärisch zwingen oder die Ukraine unterstützen, dass sie das leistet, die militärisch zu zwingen, zu erkennen, dass militärische Ziele nicht erreichbar sind oder Ziele, die sie haben, politische Ziele mit militärischen Mitteln nicht erreichbar sind.
Genau darum geht es und um nichts anderes. Also wenn wir militärisch die Ukraine unterstützen, dann geht es nicht darum, dass wir, ich sag mal jetzt ganz flapsig aus Jux und Dollerei, einfach wollen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, sondern es geht genau darum, Russland deutlich zu machen, dass es seine Ziele auf gewaltsamem Wege nicht erreichen können wird und es so sehr unter Druck zu setzen, dass es auch den Glauben daran verliert, dass das gelingen wird und sich daher für Gespräche über einen Frieden öffnet.
Ihr Institut für Friedens- und Konfliktforschung kann und soll, Sie haben es eben schon kurz angetippt, die Situation analysieren. Sie soll aber wahrscheinlich auch beraten, die Politik, die Öffentlichkeit. Was kann man denn der Politik im Moment für einen Rat geben? Also würden Sie zum Beispiel zu Verhandlungsbereitschaft raten?
Immer. Also Verhandlungsbereitschaft heißt ja nicht, dass man die Ukraine preisgibt. Es heißt auch nicht, dass man Putins Interessen, Wünsche erfüllen muss, sondern es heißt, dass man immer wieder deutlich macht, es gibt eine Alternative zur militärischen Auseinandersetzung. Das ist der Weg von Verhandlungen und wir sind bereit dafür. Wir sind bereit, dich da auch wieder rauskommen zu lassen. Das ist einfach eine grundsätzliche Haltung, die dem Kreml immer wieder kommuniziert werden muss, selbst wenn es momentan so aussieht, als gäbe es gar kein Fenster für Verhandlungen. Und gleichzeitig, und ich glaube, das gehört eben ganz eng damit zusammen, muss man hinter den Kulissen Vorbereitungen dafür treffen. Und das sehen wir gerade, die Schweiz, bietet eine Friedenskonferenz jetzt im Juni an. Und da geht es natürlich nicht darum, dass man einen fertigen Friedensplan auf den Tisch legt, sondern es geht darum, Staaten dafür zu gewinnen, sich hinter einen solchen Friedensprozess zu stellen und ihm Legitimität zu verleihen. Das heißt, internationale Unterstützung zu mobilisieren.
Das heißt, das Ziel solcher Verhandlungen wäre, so als grobe Überschrift, dass man versuchen will, dem Völkerrecht wieder Geltung zu verschaffen. Da muss man natürlich auch ein Gegenüber haben, der dazu bereit ist.
Naja, also wenn wir uns mal Kriege, Konflikte, Gewaltkonflikte in der Welt anschauen, dann haben wir es ganz häufig mit Konfliktparteien zu tun, die im Prozess des Krieges nicht bereit sind, das Völkerrecht zur Geltung kommen zu lassen, sondern die in allererster Linie darauf setzen, dass sie sich militärisch durchsetzen können und gewinnen können. Hier muss man eben eine Situation schaffen, und das ist alles andere als leicht. Das ist eine der größten Herausforderungen, in denen sie den Glauben verlieren, dass ihnen das gelingen kann und selbst nach einem Weg raussuchen. Und dann kann man auch wieder über die Geltung von Völkerrecht sprechen. Es ist ja nicht so, dass immer alle schon von vornherein der Überzeugung sind, das Völkerrecht ist klasse und dementsprechend mache ich dieses und jenes mache ich nicht, sondern das sind häufig mühsame Prozesse, in denen der Nutzen von Völkerrecht auch für die Kriegsparteien wieder ersichtlich wird und es ihnen einen Rahmen bietet, um überhaupt aus dem Krieg herauszufinden.
Auf alle Fälle würde aber die Friedens- und Konfliktforschung immer dafür plädieren, dass man mit allen in Konfliktsituationen reden muss. Also auch mit Autokraten, absolut, Diktatoren, auch mit Terroristen.
Ja. Das ist schwierig, oder? Das ist schon mal besonders schwierig, wenn wir über zwischenstaatliche Konflikte sprechen. Da haben wir natürlich es erstmal mit Regierungen zu tun, die sind Rechtssubjekte international. Wenn wir mit Terroristen oder wenn wir über terroristische Gruppierungen sprechen, dann sind die das nicht in gleicher Weise. Sie sind teilweise, haben sie auch nicht unbedingt klassische politische Ziele, die wir leicht verhandeln könnten, sondern es geht ihnen häufig ja erstmal darum, Angst und Schrecken zu verbreiten und den Gegner einfach zu zersetzen. Und da wird es schon sehr, sehr schwierig, ins Gespräch überhaupt zu kommen. Aber auch da, in vielen Konflikten ist es eben auch so, dass wenn wir es mit terroristischen Gruppierungen zu tun haben, wir die nicht militärisch einfach so beseitigen können. Stichwort Gaza-Krieg, da sieht man das, glaube ich, gerade ganz deutlich. Selbst da geht es darum, Mittel und Wege zu finden, um sie herum weniger militante Gruppierungen zu finden, die dann Gesprächspartner sein können, um daraus dann einen Weg zu finden, auch den Terror zu beenden.
Die Politologin und Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff ist unser Gast. Wir haben schon mal ausführlicher über ihr Metier gesprochen. Jetzt nähern wir uns ein bisschen der Person. Sie hatte nämlich in einem Interview mal gesagt, sie habe eine etwas unordentliche Kindheit gehabt. Das bringt mich dazu, Sie zu fragen, Frau Deitelhoff, was haben wir uns unter einer unordentlichen Kindheit vorzustellen?
Meine Eltern, ich komme ja aus Norddeutschland, um genau zu sein aus Ostholstein, und meine Eltern hatten in einem Ort hinter der Küste eine Dorfgaststätte mit Kegelbahn, und das war so ein bisschen natürlich der Mittelpunkt dieses Ortes. Und meine Eltern mussten auch sehr viel in dieser Gaststätte natürlich sein, sodass wir als Kinder erstmal nicht so viel Kontrolle hatten, sondern ziemlich über die Stränge schlagen konnten. Unsere Eltern haben das häufig nicht bemerkt. Und auch die Konflikte, die wir vielleicht hatten, wurden eigentlich immer vor der Dorföffentlichkeit ausgetragen, sodass man relativ früh lernte, auch sich zu behaupten, aber eben auch tatsächlich relativ selbstständig zu handeln.
Man sagt ja so schön manchmal, das ist, glaube ich, ein Sprichwort, was in afrikanischen Ländern stark verbreitet ist, um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Das war bei Ihnen dann so, und ein Bruder hatten
Sie,
glaube ich,
war
auch
so.
Mussten Sie auch früh mitarbeiten in der Kneipe? Mhm.
Ja, so ein klassischer Familienbetrieb gewesen. Das heißt, dass man am Anfang in der Küche, später auch mal hinter der Theke oder im Service arbeitete. Ich weiß noch, das Verhassteste bei meinem Bruder und mir war das Kartoffelschälen. Eimerweise mussten diese Kartoffeln geschält werden, und für so einen dann schon Teenager war das wirklich das absolut Schrecklichste, was man sich vorstellen konnte.
Haben Ihre Eltern ein bisschen darauf spekuliert, dass Sie oder Ihr Bruder diese Kneipe irgendwann übernehmen?
Mhm. Ja, meine Eltern schon. Und tatsächlich bin ich auch die Einzige, die aus der Art geschlagen ist. Mein Bruder ist nämlich tatsächlich Koch geworden und hat zwar nicht ihre Gaststätte übernommen, sondern sich dann in einen anderen Bereich der Gastronomie, also eher die Haute Cuisine, bewegt. Ich bin eben aus der Art geschlagen. Ich konnte tatsächlich noch nicht mal wirklich Kartoffel kochen, als ich ausgezogen bin.
Aber schälen, das habe ich schon erfahren. Schälen konnten Sie sie. War denn die kleine Nicole eine gute Schülerin?
Nee. Das war die kleine Nicole nicht. Das lag nicht zuletzt daran, dass die kleine Nicole auch nicht so regelmäßig zur Schule gegangen ist und Hausaufgaben erledigt hat. Das war eben dieses Problem, dass nicht so viel Kontrolle da war. Und bei mir war es so, wenn ich auf dem Bus auf der einen Straßenseite eingestiegen bin, dann fuhr der nach Bad Schwartau, da ging ich zur Schule. Und wenn ich auf der anderen Seite eingestiegen bin, dann fuhr der nach Timmendorfer Strand. Und das heißt, die Sommermonate waren für mich ein steter Wetzstein meiner Tugend. Und ich muss sagen, häufig hat die Tugend nicht gewonnen. Aber das war schon ein ernstes Problem.
Sie haben aber trotzdem das Abitur ganz offenbar geschafft. Sonst hätten Sie ja nicht studieren können und Wissenschaftlerin werden können. War denn die Nicole wenigstens eine gute Studentin?
Mein Gott, nicht? Also nicht von Anfang an. Tatsächlich hat es bei mir einen Schalter umgelegt, als ich nach dem sechsten Semester hatte ich die Möglichkeit, als Austauschstudentin in die USA zu gehen, dort an der University of Buffalo zu studieren. Und ich weiß nicht genau, warum. Es hat, glaube ich, viel mit einem anderen Betreuungs- und auch Motivationssystem zu tun. Aber dort habe ich plötzlich meine Leidenschaft und auch meine Konzentrationsfähigkeit entdeckt und habe dann dort sehr erfolgreich fertig studiert. Und seitdem, ja, ist es anders. Ich habe heute keine Probleme mehr, jedenfalls nicht in dem Maße, mich zu motivieren.
Sind Sie dann aus den USA direkt zurück in die Wissenschaft gegangen, also von der Uni in die Uni sozusagen?
Nein, das war wirklich Ende der 90er Jahre, 98 kam ich also mit einem Masterabschluss aus den USA zurück. Und in Deutschland war noch so die Stimmung in der Wissenschaft, das ist bestenfalls ein Abschluss light. Da muss man nochmal einen ordentlichen Magister dazu machen, das wollte ich nicht. Und bin stattdessen, damals waren Bundestagswahlen und viele Abgeordnete haben nach Referenten gesucht. Und das habe auch ich gemacht und bin dann erstmal als Referentin eines Abgeordneten im Bundestag unterwegs gewesen und im Wahlkreis.
Hat Ihnen das später genützt, also so ein bisschen praktische Erfahrung? Sie sind ja Politologin, die dann in die Friedens- und Konfliktforschung gegangen ist, aber von Berufs wegen sind Sie Politologin. Diese Praxiserfahrung, das war natürlich dann mal was ganz anderes, ne? Gesetzgebung, politische Freunde, die eigentlich eher allerdings Feinde sind, Machtspiele und so weiter. Also so ein bisschen aus dem Elfenbeinturm um die Ecke geschaut. Hat sich das ausgewirkt auf Ihre spätere wissenschaftliche Arbeit?
Ich glaube, dass ich zumindest ein tieferes Verständnis dafür habe, wie Politik gemacht wird, also für den sozusagen Maschinenraum der Politik, das schon. Es war aber eher persönlich eine große Erfahrung, weil ich dadurch einfach auch gemerkt habe, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und Politik verkaufen müssen, weil sie sozusagen in ein Parteiprogramm passt und das so gewollt wird von einer Fraktion. Das ist etwas, was mir klar wurde in den Jahren, die ich dort verbracht habe, was ich nicht machen möchte beruflich, sondern ich möchte eben tatsächlich Fragen stellen dürfen. Ich möchte in andere Richtung gehen dürfen, auch wenn das eben einer Parteilinie beispielsweise nicht entspricht. Das war etwas, was ich als sehr einengend empfunden habe und warum ich mich dann auch entschieden habe, wieder rauszugehen.
Und dann zum Hessischen Institut für Friedens- und Konfliktforschung, weil Sie das Gefühl hatten, dass Sie da am meisten Fragen stellen dürfen?
Nein, es ist viel banaler gewesen. Ich brauchte natürlich irgendwie eine Finanzierung. Ich habe damals ein Stipendium dann der Hessischen Landesgraduiertenförderung bekommen. Und thematisch gab es damals an dem Institut ein Forschungsprojekt, das sehr gut zu meinen Ideen passte. Und dann wurde ich eingeladen, eben dort meine Promotion zu machen. Und das war auch noch im Nachhinein gesehen sicherlich eine der besten Entwicklung für meinen persönlichen Werdegang, weil ich einfach mit fantastischen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten durfte und vor allen Dingen von ihnen lernen durfte. Und davon zehre ich tatsächlich bis heute.
Und Sie leiten dieses Institut seit 2016. Mit 35 Jahren, und das erscheint mir relativ früh, haben Sie eine Professur bekommen. Und dann gab es eine Gastprofessur, habe ich gelesen, an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Hilft Ihnen das heute, diese Erfahrung, das, was im Nahen Osten passiert, besser zu verstehen und das enorme Konfliktpotenzial, was da beherrscht?
Ja, natürlich der Aufenthalt in Jerusalem, das war 2009, 2010, das Wintersemester, allerdings kürzere Aufenthalte. Das war schon sehr hilfreich, um einfach eine Binnenperspektive zu entwickeln, mit vielen Israelis vor Ort zu sprechen, zu verstehen, wie sie die Lage wahrnehmen, auch mit Palästinensern zu sprechen und da einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was da an unterschiedlichen Perspektiven, an Wünschen, Hoffnungen, aber eben auch teils an Verzweiflung herrscht. Das hat mir schon geholfen, glaube ich, bis heute irgendwie auch einen offenen Blick auf diesen Konflikt werfen zu können und mich nicht direkt auf eine Seite schlagen zu müssen, was ja einfach gegenwärtig das große Problem ist, dieser Zwang zu Bekenntnissen für die eine oder andere Seite, sondern tatsächlich den Blick offen zu halten auf die ganz unterschiedlichen Entwicklungen und auch widersprüchliche Entwicklungen und das vielleicht einordnen zu können.
Nicole Deitelhoff bei Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Der Mann von unserem Gast, Christopher Daase, ist ebenfalls Wissenschaftler und er ist, Nicole Deitelhoff, nicht nur ebenfalls bei der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung, die Sie leiten, er ist zugleich einer Ihrer wichtigsten Mitarbeiter und auch Ihr Stellvertreter. Da fragt man sich, wie es da immer gelingen kann, Privates und Berufliches sauber zu trennen.
Viel, viel Übung ist die Antwort. Nein, wir haben natürlich auf der einen Seite, das ist auch ganz wichtig, gerade wenn eben beide auch in der Leitung eines solchen Institutes sind, klare Hygieneregeln. Also, dass ich eben nicht unterschreiben darf für Anträge, die er macht und umgekehrt. Wir haben einen kollegial besetzten Vorstand, der uns auch kontrolliert. Auch das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das andere ist, dass man eben lernt, sich tatsächlich tagsüber zu streiten, wenn es sozusagen um Fragen des Instituts geht, aber das dann abends am Küchentisch auch zu beenden. Dann geht es um andere Dinge, dann geht es um die Familie und andere Pläne, aber nicht mehr um das Institut. Das geht nicht immer, das ist ganz klar. Wir sind manchmal natürlich auch so in Konflikten dann festgefahren und haben unterschiedliche Positionen. Dann muss mal einer auch das Haus verlassen und sagen, gut ist. Aber lange Übung hilft schon sehr, einfach zu erkennen, wann jetzt mal Schluss ist und dann zu sagen, jetzt sind wir privat und jetzt hat dieses Thema hier nichts mehr zu suchen.
Ja, ich kann mir das vorstellen, dass es schon relativ schwer ist, trotz Übung da den Schalter umzustellen. Das hat ja Vorteile natürlich, wenn man im selben Metier ist. Man kann sich gut austauschen. Der andere weiß, wovon der eine redet. Aber es wirkt natürlich schon auch in das Miteinander rein. Also wenn es bei der Arbeit nicht so toll läuft, dann weiß ich nicht, ob man das so einfach abschalten kann und sagen kann, zu Hause am Küchentisch ist alles in Ordnung oder umgekehrt, wenn die Beziehung mal kracht, soll in den Besten vorkommen. Das dann wirklich am Schreibtisch vollkommen rauszunehmen, geht doch auch eigentlich nicht.
Also ich sag's mal so, natürlich kennen wir das überhaupt nicht, dass es bei uns zu Hause kracht. Ach so, aber sollte es denn mal vorkommen? Dann gehen wir uns tatsächlich einfach im Büro auch mal eine Weile aus dem Weg. Und es ist ja nicht so, dass wir irgendwie in einem Büro miteinander sitzen würden und den ganzen Tag nur miteinander sprechen würden, sondern wir haben unsere Vorstandssitzungen auf der einen Seite, die finden alle 2 bis 3 Wochen statt. Und davon abgesehen sind wir in unterschiedlichen Abteilungen tätig. Ich bin eben bei den internationalen Institutionen und Ordnungen. Er ist für die klassische Sicherheit, also Rüstungsfragen und diese Themen verantwortlich. Da kann man sich das schon auch ganz gut so aufteilen, dass man sich eben auch nicht andauernd über den Weg laufen muss. Aber ne, nochmal, ich glaube, am Anfang, als das begonnen hat, war das auch für uns eine echte Herausforderung und sehr schwierig. Da ist es auch noch immer durchgeschlagen auf die andere Ebene. Jetzt läuft es ja schon eine ganze Weile und ich würde sagen, wir sind gelassener geworden, wir können uns mehr Freiraum lassen und wir haben gelernt, damit umzugehen.
Sie haben 3 Töchter, wenn ich richtig nachgerechnet habe, sind die 7, 10 und 12 oder so ungefähr?
Ja, die eine wird nächste Woche 10, die mittlere und die ganz große wird im Juli 12, genau.
Das heißt, die haben aber schon noch einen gewissen Betreuungsanspruch, sagen wir mal so.
Ja.
Ergeht es den Töchtern da so ein bisschen ähnlich wie Ihnen selbst als Kind, dass die Eltern zum so richtig umfänglichen Betütteln nicht unbedingt immer greifbar sind?
Also, nee, also ich glaube nicht, dass es meinen Kindern so geht, denn das ist natürlich auch etwas, was ich aus der eigenen Erfahrung heraus bei meinen Kindern vermeiden möchte. Ich glaube, viele Menschen denken immer, dass wenn man so wie ich arbeitet und Verpflichtungen hat, dass man kaum noch zu Hause ist. Aber wir kriegen das eigentlich ganz gut hin, dass immer einer von uns da ist. Es gibt außergewöhnliche Situationen, da haben wir wie alle anderen Menschen auch einen Babysitter, aber im Grunde genommen achten wir sehr darauf. Es ist immer einer da. Wir machen mit unseren Kindern die Hausaufgaben. Ich kompensiere auch Abwesenheiten zum Beispiel durch selbstgestrickte Kinderpullover. Ich muss sagen, die Kinder gutieren das nicht unbedingt.
Aber sie
das
brauchen
ist ja
das.
Auch eine Generationenerfahrung. Na, aber ich glaube schon, dass meine Kinder den Eindruck haben, dass sie ein sehr fürsorgliches Elternhaus haben und ansprechbare Eltern.
Und wie lebt die relativ große Familie in der Stadt? Denn das Institut ist ja in Frankfurt am Main oder ein Stück außen vor?
Stück außen vor, das war einfach der Notwendigkeit geschuldet, dass irgendwann, je mehr Kinder kamen und die haben auch noch Tiere, musste man einfach irgendwie mehr Raum haben. Und das ist in Frankfurt wirklich sehr, sehr schwierig, bezahlbaren Wohnraum in dieser Größe zu finden. Und wir haben dann durch einen reinen Zufall ein sehr altes, großes Haus erworben. Das ist natürlich irgendwie der Klassiker, dass das einfach dauernde Kosten nach sich zieht, weil wo immer man hinguckt oder mal was aufmacht, sofort ein Sanierungsfall entsteht. Aber da muss man irgendwie auch mit leben. Dafür haben wir eben viel Platz.
5 Menschen, die mindestens mal 5 Tage die Woche mehr oder weniger pendeln müssen, das ist aber schon auch ein logistisches Problem. Da muss man dann doch ganz gut organisiert sein, weil Sie vorhin gesagt haben, es ist eher so eine Wunschvorstellung mit dem Organisiertsein.
Ja, natürlich, man muss die Familie organisiert bekommen, wer muss wann wohin und wie kriegt man das hin. Da kommt natürlich jetzt der Vorteil ganz klar zum Ausdruck, dass mein Mann und ich im gleichen Institut arbeiten. Das heißt, wir können vieles sehr viel leichter organisieren, weil wir beide die gleiche Richtung haben. Das ist ein echter Vorteil. Und das andere ist, glaube ich, dass ich eben viel meines Organisationstalents tatsächlich auf die Familie richte, während dann vielleicht manches in meinem Arbeitsleben etwas chaotischer ist, zumindest wenn ich mir so meinen Schreibtisch betrachte.
Können Sie eigentlich auch nichts tun?
Ich liebe nichts tun. Also ja, das kann ich sehr gut. Es ist leider gerade in den letzten Jahren sehr viel seltener möglich geworden. Aber ich mache das schon sehr, sehr gerne. Ich lese auch furchtbar gerne. Und zwar nicht nur, ich sag mal, Hochliteratur, sondern ich lese wirklich alles Mögliche, auch Fantasy, Horror, was man sich denken kann. Und ich lese auch furchtbar schnell und kann auch nicht aufhören. Und das heißt, dass ich dann manchmal sehr gerädert bin, weil ich noch bis nachts um 2:30 unbedingt eine Geschichte zu Ende lesen musste. Aber gut, das gehört dazu.
Was liegt gerade bei Ihnen auf dem Nachttisch?
Der neue Roman Amrum. Aber ich bin tatsächlich erst am Anfang, weil ich gestern Nacht eine Vorlesung schreiben musste für heute. Deswegen konnte ich tatsächlich nicht weiterlesen.
Also Sie sind Nachtarbeiterin, klingt's.
Überhaupt nicht. Also eigentlich bin ich so ein klassischer Frühaufsteher, aber manchmal ist es eben nicht anders möglich. Und meine idealisierten Vorstellungen immer vor einem Semester, dass ich da eine ganze Woche Zeit habe, um die Vorlesung für die nächste Woche vorzubereiten, die zerschlagen sich natürlich jedes Mal. Und häufig ist es dann so, dass ich einen Tag vorher anfange zu lesen und dann eben in der Nacht tatsächlich die Vorlesung schreiben muss. Aber ja, das sind Erfahrungen, die ich, glaube ich, mit ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen teile. Deswegen jammer ich da auch gar nicht drüber.
Unser Gast, die Politologin Nicole Deitelhoff, befasst sich in ihrer Forschungsarbeit nicht nur mit internationalen Konflikten, sondern auch mit nationalen. Und da gab es ja einen veritablen politischen Konflikt um die Documenta 15 in Kassel im vergangenen Sommer, die Kunstausstellung. Da arbeitete, kurz zur Erinnerung, die indonesische Gruppe Ruangrupa mit antisemitischer Bildgebung. Sie, Frau Deitelhoff, haben dann das Expertengremium geleitet, das anschließend diesen Antisemitismus eklat aufgearbeitet hat. Ich stelle mir vor, dass das keine leichte Arbeit war.
Nein, das war es nicht. Vor allen Dingen, weil es ja nicht anschließend stattfand, sondern eigentlich während sich dieser ganze Skandal oder diese ganzen Vorfälle mehr oder weniger ereigneten. Also es war eben nicht, die Ausstellung ist beendet und man bekommt jetzt die ganzen Unterlagen und arbeitet sich da durch, sondern die Ausstellung war in vollem Gange. Es wurden neue Exponate entdeckt, die wieder gemeldet worden sind. Das heißt, es war von Anfang an ein hoher Zeitdruck da, eine hohe öffentliche Aufmerksamkeit und gleichzeitig schon ein voll ausgefahrener Konflikt zwischen der künstlerischen Leitung Juan Grupa auf der einen Seite und den Gesellschaftern und vielen, die das eben sehr kritisch sahen, auf der anderen Seite. Und da mussten wir rein. Das war sehr, sehr schwierig und ist ja auch nicht konfliktfrei verlaufen. Also wir haben natürlich versucht, auch das Gespräch mit Juan Grupa immer wieder zu führen. Wir haben auch miteinander gesprochen, aber es war schon so verhärtet, dass es eigentlich keine Möglichkeit mehr gab, zu kooperieren, zu gemeinsamen Lösungen zu kommen, sondern letzten Endes lief es auf eine Konfrontation hinaus, eine weitere Verhärtung. Das war eine sehr schwierige Zeit, eine sehr schwierige Erfahrung, aber gleichzeitig eben auch eine gute Erfahrung, weil man in dem Gremium, wir waren ja mehrere Forscherinnen und Forscher, Persönlichkeiten aus sehr unterschiedlichen Bereichen, eben da dazu kommen konnte, dass man sich austauschte, dass man auch sehr unterschiedliche Standpunkte hatte, das begründen musste und dann zu gemeinsamen Positionen finden konnte. Also das war vielleicht das Beste an dieser Erfahrung.
Man hat ja mitbekommen in diesem ganzen Konflikt, dass das, was wir der globale Süden nennen, dass man also in anderen Ländern einfach eine andere Einstellung zu dem Thema Judenverfolgung und Holocaust hat als bei uns. War das eines der Ergebnisse? Ich meine, mit welchem Auftrag hat denn diese Expertengruppe sozusagen im vollen Lauf gearbeitet?
Also der Auftrag war tatsächlich, problematische Exponate zu identifizieren, auf antisemitische Codes, also visuelle oder sprachliche Codes zu untersuchen und Vorschläge zu unterbreiten, wie man damit umgehen könnte. Und ja, natürlich, das war eine dieser großen Konfliktlinien, die Frage, ob das, was wir in Deutschland als problematisch empfinden, eben in anderen Ländern auch so geteilt wird, geteilt werden muss und oder ob das nicht sozusagen ein weiterer Versuch ist auch, kolonisierte Stimmen, wenn man so will, zu unterdrücken. Dazu muss man aber eben wissen, und das ist mir auch tatsächlich ganz wichtig, da wird immer so eine, und ich finde das ehrlich gesagt total problematisch, immer so eine Perspektive unterstellt, als wären diese Künstlerinnen und Künstler aus dem globalen Süden völlig uninformiert, hätten keinerlei Ahnung gehabt, auf was sie sich einlassen, aber es sind teilweise extrem erfahrene auch international und auch in Deutschland viel unterwegs gewesene Künstlerinnen und Künstler, die durchaus, zumindest zum Teil, wussten, was sie taten und sozusagen diese postkoloniale Konfliktlinie eben auch genutzt haben, um für Unterstützung zu werben. Das hat es auch für uns sehr, sehr schwierig zum Teil gemacht.
Das heißt, das war ganz gezielt der Versuch, über Provozierendes in der Kunst ins Gespräch zu kommen, über ein schwieriges Thema?
Naja, es war der Versuch eigentlich, oder zumindest zum Teil, ich will auch nicht unterstellen, dass das alles von vornherein geplant war. Das würde ich für übertrieben halten. Aber es war schon durchaus in Teilen auch der Versuch, ganz deutlich zu machen, dass man Israel eben nicht als Staat von Opfern sieht, sondern als Staat von Tätern, als Teil einer kolonialen Ausbeutungsmaschine. Und das zu normalisieren, das als alternative Perspektive einzubringen, das war sicherlich auch ein Ziel. Das war auch durchaus deutlich zu vermerken. Und wenn ich immer im Nachhinein Kommentare höre, auch über das berühmte Wimmelbild von Taring Padi, das nun wirklich so eindeutig antisemitische Codes aufgeworfen hat, das hätten die gar nicht gewusst. Sowas gibt es doch in Indonesien, gibt es auch diese Fragen gar nicht. Dann ist das eben eigentlich erstens naiv und zweitens unterstellt es diesen erfahrenen Künstlerinnen und Künstlern, sie seien gar nicht in der Lage, sich sozusagen da zu informieren oder das intellektuell zu durchdringen. Das finde ich eigentlich viel mehr problematisch, als sie da zu stellen und eben zu sagen, bestimmte Dinge gehen einfach nicht und da müssen wir andere Wege finden.
Und würden Sie denn sagen, dass diese Art von Provokation, die es ja war, in einer liberalen Demokratie unter Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit zu laufen hat? Also Ist da auch überreagiert worden, weil Deutschland, weil unsere Geschichte?
Also die Kunstfreiheit ist ein sehr, sehr hohes Gut in unserer Gesellschaft und das würde ich auch überall verteidigen. Und die Kunst soll, sie soll natürlich und sie muss vielleicht auch sogar irritieren und sie muss auch provozieren. Also sie muss natürlich auch Grenzen überschreiten, um Debatten auszulösen, um Fragen auszulösen. Das alles, finde ich, ist vertretbar und muss auch möglich bleiben. Aber wenn man eben so eindeutige Überschreitungen hat, wie wir das in der Dokumenta 15 gesehen haben, dann muss es auch möglich sein, das einzurahmen. Sei es, dass man eben Veranstaltungen dazu ermöglicht, sei es, dass man Kontextualisierungen ermöglicht. Und in bestimmten gravierenden Fällen muss man auch mal Dinge nicht zeigen dürfen. Auch da muss es Grenzen geben und diese Grenzen müssen natürlich auch respektiert werden.
Sie werden Nicole Deitelhoff, ich darf es verraten, in diesem Sommer 50. Das ist jetzt vielleicht nicht sofort ein Grund für eine Midlife-Crisis, aber doch vielleicht für eine Art Midlife-Bilanz. Wie fällt die aus bei Ihnen?
Ich glaube, sie fällt relativ positiv aus. Ich bin sehr zufrieden damit, wie mein Leben verlaufen ist. Das war in den Anfängen nicht immer so deutlich, stand mir das vor Augen, wo es mal hinführen würde, aber dass ich heute eine sehr erfüllende Position habe, die mich auch jeden Tag wieder motiviert zu arbeiten. Das ist schon mal, würde ich sagen, ein Riesenprivileg. Und das andere ist einfach, dass ich eine Familie habe, meine drei Kinder, meinen Mann. Und auch das ist aus meiner Sicht zumindest einfach ein riesiges Privileg, für das ich immer dankbar bin.
Und gibt es so eine Art Wunschliste für die nächsten 20 Jahre? Wir brauchen die jetzt nicht ganz verlesen, aber vielleicht steht da irgendwas ganz oben?
Ich würde gerne noch ein paar neue Abenteuer erleben. Also tatsächlich, ich mache ja das jetzt schon eine ganze Weile, aber ich habe ja auch viel rumprobiert und es war eben immer nicht ganz klar, wohin es führen würde. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, und das wäre vielleicht tatsächlich sowas wie so ein kleiner Wunsch, ich würde gerne noch mal wieder was ganz anderes probieren. Und ich weiß nicht, ich habe da keine konkreten Pläne oder so. Ich lasse, wie mein ganzes Leben lang, wahrscheinlich die Dinge so ein bisschen auf mich zukommen. Aber das wäre so etwas. Ich würde gerne noch mal ein Abenteuer erleben.
Auf alle Fälle wünschen wir Ihnen erstmal einen schönen Sommer und zwar vor, am und nach dem runden Geburtstag. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Deitelhoff.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.